Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Wir kommen zur nächsten Serie und die ist nicht ganz einfach einzuführen, denn es ist ein Serienremake eines Films, in dem ein Serienremake gedreht wird, so ungefähr oder vielleicht auch ganz anders. Patrick verrät uns mehr zum neuesten Werk von Olivier Assayas zur Serie Irma Webb.
Genau, und da würde ich gerne mit einem Facebook-Eintrag des Oscar-Gewinners Paul Schrader anfangen, der neulich schrieb: Die wöchentliche Episode von Irma Webb ist gerade mein einziges wahres Entertainment-Highlight. Und das ist eine ziemlich steile These für ein ziemlich, ja, Susanne, du hast es erwähnt, komplexes Erzählprojekt, das der Franzose Olivier Assayas hier produziert hat. Also oberflächlich betrachtet müsste man sagen, Assayas nimmt hier seinen eigenen Spielfilm Irma Webb von 1996, in dem es um eine chinesische Schauspielerin geht, die in Paris ein Remake des Stummfilmklassikers Les Vampires von Louis Feuillade dreht. Und darin geht es ja um eine Vampirin, die Irma Webb heißt und auch zu einer Meisterdiebin wird. Und während dieser Dreharbeiten entwickelt diese chinesische Schauspielerin dann ein ziemlich zwiespältiges Verhältnis zu ihrer Rolle. Und in dieser Serie Irma Webb, jetzt für HBO Max produziert, ist quasi ein Reset passiert. Alles so wie 1996, nur dass jetzt eine amerikanische Schauspielerin nach Paris kommt, gespielt von Alice Vikander, die Irma Webb jetzt produzieren soll, spielen soll, und immer wieder trifft sie sich mit dem Regisseur dieses Projekts, mit René, und bespricht die Eigenheiten ihrer Rolle.
Enter. Moreno, sexy.
Très sexy.
Yes, sexy. Young, daring.
A very smooth villain, I must say.
Yeah, but she is a criminal. She is a dangerous one.
Yeah.
But Moreno turns the tables on her, and from evil mastermind, she devolves into a damsel in distress.
Also, was ist eigentlich diese Irma Webb? Ist sie jetzt eine Vampirin, ein Bösewicht? Wird sie dann umgedreht? Ist sie dann nett? Das sind Fragen, die man am Set bespricht, aber natürlich nutzt Olivier Assayas seine Serie auch dazu, sich zum einen lustig zu machen über den Filmbetrieb, zum anderen ist die Serie sehr autobiografisch angelegt, weil er hat sich damals 96 in die Hauptdarstellerin verliebt, hat sie geheiratet, also die ganzen Liebeleien, Eifersüchteleien am Set spielen eine Rolle. Für mich das Besondere an dieser Serie ist, dass es eine unglaubliche Reflexion ist über das, was Film ist, vielleicht auch was Serie ist. Das ist ja auch die Frage, die sich der Regisseur René da in dieser Serie stellt. Und das sind nur einige dieser vielen Falltüren, die sich in jeder Episode öffnen. Das ist ein unfassbar vielschichtig angelegtes Projekt. Ich bin total erstaunt, dass HBO Max dafür Geld ausgegeben hat. Es ist aber wirklich meines Erachtens nach herausragende Erzählkunst, gerade fürs 21. Jahrhundert.
Ja, also sehr Meta, Meta, Meta. Ja. Man könnte auch denken, sehr verwirrend. Wie ist es euch ergangen? Konntet ihr folgen? War es trotz Meta auch unterhaltsam?
Also am Anfang dachte ich, geil, die zweite Workplace-Comedy.
Ja.
Und dieses selbstreflektierende, dieses Set-Leben, also Alicia Vikander, die eine Figur spielt, die ja gerade von einem nicht näher genannten wahrscheinlich Marvel-Blockbuster kommt. Sie selbst hat mit Tomb Raider einen veritablen Flop für Warner hingelegt, die jetzt nach Paris kommt, um sich selbst zu finden und versucht mal Filmkunst oder in dem Fall Serienkunst zu machen, die dann aber die ganze Zeit in diesem Catwoman-Anzug rumläuft. Ich habe die Serie, Patrick, du kannst mich jetzt gerne schlagen, angefangen zu gucken, ohne das alles zu wissen. Also ich wusste, dass die Serie von Olivier Assayas ist, und ich wusste auch, dass er schon mal einen Film gemacht hat mit dem gleichen Thema, habe mich aber erst währenddessen oder auch danach eingelesen und gemerkt, ich glaube, ich bin zu doof für diese Serie, weil mir war das einfach, mir war das zu viel. Und dann tauchte noch Lars Eidinger auf und da war ich raus.
Dabei macht er das
aber kann man das nicht alles auch gucken, ohne diesen ganzen Hintergrund zu haben?
Finde ich schon. Also mir ging es genauso. Ich habe das auch vorher nicht gesehen, auch den Film nicht gesehen, wusste das dann auch, habe mich danach eingelesen und dachte, ist das geil. Also ich meine, es ist so absurd Meta, es ist gar nicht wirklich in Worte zu fassen. Ich finde, wie du hast es Falltüren genannt, es sind so viele Schichten, die da drin vorkommen, die besprochen werden. Wir könnten eigentlich alle anderen Serien dieser Stunde jetzt wegwerfen und nur alles in dieser Serie besprechen.
Ja.
Gleichzeitig fehlen mir die Worte für die Serie so im positiven Sinne. Also das finde ich schon sehr absurd. Und alles, was ich mir irgendwie aufgeschrieben habe, ist völliges Chaos hier auf meinem Zettel. Ich kann das gar nicht richtig zusammenfassen, aber ich finde es großartig. Ich glaube auch übrigens, alles, was wir heute jetzt dazu sagen, schreckt eigentlich eher ab. Ich glaube, niemand, dem man davon erzählt, will das eigentlich sehen. Also ich habe auch ein paar Leuten von dieser Serie erzählt und habe gesagt, ihr müsst die euch anschauen. Und alles, was ich gesagt habe, hat eigentlich nur abgeschreckt. Aber ich finde es großartig, ja.
Ja, ja, weil man kann natürlich wahnsinnig komplex einsteigen.
Ja.
Aber man muss, glaube ich, wirklich dazu sagen, dass Olivier Assayas ja auch nie selbstgefällig ist oder arrogant. Dass auch die Schauspieler unglaublich beiläufig und witzig erzählen. Und trotzdem kann man anfangen, da jetzt Exegese zu betreiben. Ja. Also es ist wirklich, wie Patrick, du schon sagtest, eine Reflexion über das Filmemachen, über Filmgeschichte, auch viele Themen, mit denen sich Assayas ja immer wieder beschäftigt. Also so das Verhältnis von Kino zur Serienwelt. Also er thematisiert ja immer wieder das Kino, das große Kino, und die Serienwelt ist eigentlich nichts wert. Oder das Leben als Wiederholung oder auch das Verhältnis von der Presse zur Unterhaltungsindustrie. Man sieht ja die Hauptfigur Mira da immer wieder irgendwelche sinnlosen Interviews geben und die müssen aber sein und dann switcht sie aber sofort wieder in ihren anderen Alltag über. Ganz großartig finde ich auch ihre cinephile Assistentin. Auch darüber könnte man viel sagen. Olivier Assayas hat offensichtlich irgendwie eine große Liebe für Assistenten. Also
er war ja selber einmal Assistent bei ganz großen
Aber Regisseuren. Er hat ja auch immer eine ganz große Liebe für seine Schauspielerin, für seine Hauptdarstellerin. Also Liebe jetzt nicht im körperlichen Sinne.
Manchmal auch das.
Alicia Vikander ist glücklich verheiratet, Michael Fassbender, das glaube ich in dem Fall tatsächlich eher nicht. Aber wie er auch Kristen Stewart schon mehrfach inszeniert hat und sich ja auch schon am Beruf der Schauspielerin in Sils Maria abarbeitet. Das ist da alles schon drin, aber ich habe das gesehen und dachte, ja, kann man mal machen. Und als ich dann darüber gelesen habe, dachte ich, das hat mich einfach komplett abgeschreckt dann schon wieder.
Also den Lars Eidinger-Effekt, da gehe ich voll mit. Den hatte ich auch.
Aber er ist ja brillant, der Lars Eidinger, weil er zum einen kommt er in die Serie rein von den Proben, von der Schaubühne mit so einem Mantel, mit dem Leopardenmotiv. Der hat
seinen Koks leider verloren unterwegs.
Ja, aber er wird eingeführt in diesen Wahnsinn des Filmemachens als Figur, die da total ihre Berechtigung hat. Jede Folge überrascht mich aufs Neue. Man meint irgendwie schon begriffen zu haben, in welche Richtung das geht, welche Neurosen wir jetzt gezeigt bekommen, und plötzlich öffnet sich da wieder so eine Falltür und man ist wieder in einer ganz anderen.
Vor allen Dingen immer in den Momenten, wo ich kurz das Gefühl hatte, jetzt verliert mich die Serie, wurde die nächste Tür aufgemacht. Ja. So, das finde ich wirklich wahnsinnig. Also vom
auch
Timing.
Visuell übrigens. Das ist eine Serie, die zu einem billig daherkommt, wo man denkt so, ja, irgendwie Paris, realistisch, französisch halt gefilmt. Und in dem Moment, wo es darum geht, diesen Stummfilm von 1916 zu zeigen, den sie übrigens immer über Smartphone gucken, aber wir gucken ihn nicht über Smartphone. Wir sind dann plötzlich im Film. Und dann sehen wir den Film, der gedreht wird, der eine ganz eigene, spezielle Charakteristik hat. Und dann gibt es noch ein Making-of zu Les Vampires. Und es klingt total kompliziert, aber es ist erzählt in einer Leichtigkeit, dass man da wirklich reingeführt wird. Es ist so wie mit einem Glas gekühltem Rosé, dachte ich mir. Es ist spaßig.
Und es ist
sexy. Ja, es ist witzig. Ja. Es ist sexy. Ich will nur eins sagen, der Film ist auch sehr aktuell. Es gibt da, ich glaube, das ist Folge 5 oder 6, da geht es um eine Szene, wo Lars Eidinger die Vampirin quasi am Set verführt. Und für René, unseren ja, sehr neurotischen Regisseur, ist das eine unfassbar erregende Szene. Und dann wird ihm gesagt so, ey, das war eine Vergewaltigung. Und er flippt natürlich aus. Und da sind wir natürlich sehr nah dran an den aktuellen Diskussionen. Wo ist die Grenze? Was darf Film? Was darf Regie? Was macht aber Olivier Assayas? Er nimmt uns zurück 1916 und sagt, dass Les Vampires damals auch zensiert worden ist, weil man sich ihm lustig gemacht hat über die Polizei, die die Vampirin jagt und nicht findet. Also haben wir uns überhaupt weiterentwickelt? Was ist Filme machen eine Frechheit an sich? Welche Grenzen? Also all diese aktuellen Diskurse sind drin, ohne dass es diskursiv wird. Also ich bin wirklich begeistert.
Ja, oder auch Fragen so, wie ist es möglich, mit den Vorbildern der Vergangenheit umzugehen? Also wie kann man Stummfilme in die Gegenwart übertragen? Wer bestimmt hier irgendwie den kreativen Prozess? Das frühe Genrewerk oder eher der neurotische Regisseur? All diese Fragen werden immer wieder aufgemacht, aber ohne jetzt überfrachtet zu wirken. Es gibt nie auch eine Antwort, aber es lächelt einen immer irgendwie der Bildschirm an.
Ja, das ist schon ein Tollhaus. Also wirklich super besetzt und ein als Werk jetzt einfach mal so als 8 Folgen. Und Assayas thematisiert natürlich sich selbst in jeder Szene. Letztendlich ist es auch hoch autobiografisch. Seine eigenen Depressionen, sein eigenes Verlassenwerden, sein eigenes unvollkommenes Dasein als Mann und Regisseur ist auch noch alles mit da drin. Ich weiß gar nicht, wie man da was schreibt und inszeniert. Ja. Ich finde es als Projekt der Wahnsinn, Leute.
Wir müssen mal schauen, ob wir Anna jetzt überzeugt haben. Ich würde sagen, wir kommen zur Wertung und fangen an mit Patrick.
Ja, top.
Oh my God, look at him, he's gorgeous.
He's gorgeous. Look at that face.
Love him, he's adorable. Your face. Your adorable face.
So, Hendrik.
Natürlich auch top.
Oh my God, look at him, he's gorgeous.
He's gorgeous. Look at that face.
Love him, he's adorable. Your face. Your adorable face.
Anna.
Ich möchte einfach auch an dieser Stelle nochmal betonen, dass ich nicht möchte, dass du dir umsonst Arbeit gemacht hast und einen Flop-Ton rausgesucht hast, den wir eventuell nicht hören. Deswegen sage ich an dieser Stelle natürlich
bin
ganz
sehr
klar
dankbar.
Flop.
Give me a break. Always talking, so dumb.
Oh, I had
oh God, enough of her.
Please. All right, so thank you very much.
Ich muss dazu sagen, das sind Amy Poehler und Maya Rudolph als Soccer Moms aus der Bronx, die einen Autor interviewen, hier Jake Gyllenhaal aus 2007. So, und jetzt hören wir nochmal Top. Die Serie Irma Webb zu sehen bei Sky und Wow, dem ehemaligen Sky Ticket.